bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 41 vom Wartungsfenster vom 30. August 2023. Mit mir dabei, wie immer.
Die Claudia zum 41. Mal.
Genau, es gibt keine Folge ohne dich, weil wir machen das immer zu zweit. Ja. Und ich bin der Patrick, Glück auf. Wolltest du mir gerade unterstellen, dass ich hier Folgen ohne dich aufnehme?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Aber 41 oder 42? Haben wir Folge 0?
Wir hatten doch mal die Folge 12, glaube ich, die nie erschienen ist, Nullnummer, die eigentlich die 1 ist, es macht mich wahnsinnig, immer noch.
Okay.
Auch nach, immerhin schon anderthalb Jahren macht mich das immer noch fertig. Diese Zählweise.
Ah! Ich glaube, es ist die 41. Folge.
Ja, es ist die 41. Mhm. Es ist die 41. Es wäre die 42., wenn wir eine Folge 12 gehabt hätten, aber wir haben uns dafür entschieden, die 12 nicht zu machen, damit wir, und ne, beim Podigy-Feed ist es ja ähnlich, beim Podigy-Feed ist die Folge 0 die 1. Mhm. Und damit im Podigy-Feed die Folgennummerierung zur tatsächlichen passt, mussten wir halt eine ausfallen lassen.
Das haben ja, andere hätten ja die 13 ausfallen lassen. Aber wir sind halt nicht so abergläubisch.
Nee, überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Aber das ist halt wieder einer von den Fällen, wo wir am Anfang wieder nicht nachgedacht haben. Sondern wir haben, ne, wie man ja, das in der IT immer so macht. Ne?
Passiert uns ständig.
Wir fangen einfach mal an.
Genau.
Und das machen wir am Ende schön.
Wir wissen, das durchschnittliche Provisorium hält so 43,5 Jahre, ne?
Ja, es sind genau diese zwei Sätze, die immer dazu führen, dass irgendwas in die Hose geht. Also wenn einer von den beiden Sätzen fällt, weißt du schon, alles klar, Freunde.
Das wird nie wieder angepackt.
Genau, das wird nie wieder angepackt. Das ist jetzt so, von jetzt bis ans Ende aller Tage. Mhm. Ungefähr genauso lange hält übrigens auch unser Vorrat an Stickern und Schlüsselanhängern. Ich prangere das an. Ich weiß es nicht.
Ich habe noch dran gedacht, ne, wir müssten mal wieder erinnern.
Wir müssen mal wieder daran erinnern, dass wir sowohl Sticker gegen Einsendung eines frankierten Rückumschlags verschicken und wir verschicken jetzt ab sofort auch kleine Schlüsselanhänger aus Holz oder aus Alu.
Könnt ihr euch aussuchen.
Ja, dann müsst ihr es ja mit drauf. Ja, dann müsst ihr mit draufschreiben, was ihr haben wollt. Aber wir verschicken das. Sieht man aber auch schön, offenbar liest unsere Leserschaft niemals unsere perfekt kuratierten Shownotes, weil da steht nämlich ganz vorne schon drin, A, wo müsst ihr was hinschicken, wenn ihr was haben wollt, und B, da steht auch drin, wie ihr diesen Podcast, dieses Hobbyprojekt unterstützen könnt.
Naja, die scrollen halt einfach weiter. Ne? Es ist so, ich weiß nicht, wenn du im Internet Rezepte suchst, dann hast du ja häufig so direkt zum Rezept springen. Wahrscheinlich scrollen die einfach immer direkt hektisch nach unten, damit sie den Einleitungstext nicht lesen.
TLDR, ja. Wobei ich behaupte, einen längeren Text selektiv zu skippen, um zu dem Punkt zu kommen, wo man hin will, das ist durchaus eine Fähigkeit, die man hat und die man nicht hat. Also es ist ja ganz häufig, dass wenn ich Leuten dabei zugucke, wie sie zum Beispiel Dinge suchen, recherchieren, und ich stehe dann immer nervös und sage, hier, scroll runter, das ist dieser ganze Geschwurbel, fang nicht an zu lesen, scroll runter.
Du machst das auch so, ne? Du gehst so von oben links nach unten rechts, skippst du einmal über den Absatz und siehst nicht das Stichwort, was du suchst, und deswegen weißt du genau, du scrollst weiter.
Ja.
Ja, natürlich.
Genau. Ja, ist so. Kann man oder kann man nicht?
Sag ich jetzt so, ne? Wie häufig du wahrscheinlich neben mir nervös stehst
ständig.
Und sagst, können wir weiter.
Ständig,
ja,
ständig.
Schon klar.
Es ist nicht zum Aushalten mit dieser Frau, ja?
Ich bin so langsam in allem.
Beim Kabel beschriften, dann ne, packt sie ihre bunten Stifte aus und dann in Schönschrift.
Natürlich im Bund. Du willst doch nicht das Access Point Kabel in der gleichen Farbe, oder?
Spielst du gerade auf die Farbauswahl von Verlegkabel an?
Nein, natürlich nicht. Nein, wir haben, das war jetzt sehr Insider.
Aber liebe Kinder, lasst es euch gesagt sein vom Profi, es ist scheißegal, welche Farbe das Verlegekabel hat. Es ist wirklich egal.
Natürlich ist das egal. Ich wäre noch nie auf die Idee gekommen. Genau, weil es ist hinterm Schrank. Das sehe ich doch eh nicht.
Gut. Ja, in diesem Sinne.
Wo waren wir stehen geblieben?
Wir sind jetzt mit dem Wartungsfenster auch auf Mastodon. Also ich habe meinen Twitter-Account ja schon länger eingefroren und bin schon auf Mastodon gewechselt. Und beim Wartungsfenster. Ja, Moment, da kommen wir gleich zu. Ja, zum Shame kommen wir gleich. Aber es ist mir nie gelungen, für das Wartungsfenster auf der podcasts.social-Instanz einen Account zu bekommen. Mhm. Vielen Dank an Ralf Stockmann, der da auf Mastodon hervorragenden Support geleistet hat. Der hat nämlich den Account approved, nachdem ich ihm gesagt habe, zweimal schon beworben und ging nicht. Stellt sich raus, ich habe die falsche E-Mail-Adresse verwendet.
Ups.
Kaum macht man es richtig, geht's. Und dank Ralf habe ich jetzt auch, oder haben wir jetzt auch einen Wartungsfenster-Account auf der podcasts.social-Mastodon-Instanz. So, und jetzt kommen wir zum beschämenden Teil. Wo? Wo ist dein, wo? Muss ich erst selber eine Mastodon-Instanz aufziehen, damit du deinen Twitter-Account beerdigst? Hm?
Den Twitter-Account, den ich auch schon seit Wochen nicht mehr benutzt habe, meinst du?
Ja, den kann man ja auch nicht mehr benutzen bei dem verrückten Südafrikaner.
Da ja, ist ja, ich dachte, ach wunderbar, jetzt mal ein bisschen Pause von Social Media. So, yeah.
Auf Mastodon ist alles viel netter. Das ist wie Twitter ganz am Anfang, ist ja gut. Nur coole Leute.
Ja, ja, ich muss über solche Dinge nur immer wochenlang nachdenken, das weißt du sehr genau.
Ja, also an dieser Stelle noch ein weiterer Insider, aber du wolltest ja auch keine E-Mail-Adresse von dieser neuen Domain, die ich registriert habe.
Ich bin nicht so für spontane...
Ja, ich habe wieder lustige Domains geklickt. Wobei ich gesehen habe, die bei United Domains, das ist auch schon ein bisschen gemein, ja. Die ködern dich mit 4 Euro im ersten Jahr, Klammer, und dann im zweiten Jahr kostet die Domain dann 39 Euro. Das kommt davon, wenn man eine .me-Domain haben wollte. Aber vielleicht kann ich die ja mal irgendwann so viel Geld machen.
Man muss natürlich dazu wissen, dass der Patrick auch Domains sammelt. Andere sammeln Briefmarken, der Patrick
weiß,
sammelt Domains.
Man die mal brauchen
ja,
kann.
Klar.
Wobei, ich hatte mal irgendwann eine Domain, da habe ich mal falsch adressierte E-Mails bekommen. Ich sage jetzt nicht, um welche Domain es geht, aber ich habe immer dann E-Mails bekommen, weil ein Unternehmen wohl eine ähnlich lautende Domain verwendet hatte und manche Leute haben sich dann einfach vertippt. Ja, passt auf, wo ihr E-Mails hinschickt.
Nicht an Patrick.
Wieso? Ich leite die sogar weiter im Zweifelsfall. Wenn ihr nett seid. Hast du schon mal Schlüssel verloren?
Oh,
musstest du schon mal den Schlüsseldienst
rufen? Das ist aber ein netter Einsteiger zum Thema, zum großen Thema hier.
Wir müssen über den Elefanten im Raum reden, den Elefanten, den wir jetzt wahrscheinlich die letzten drei Wochen, ne? Mhm. Ignoriert haben. Zum Kontext, ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben, es gab, ich glaube Anfang Juli gab es einen Moment, wo viele Datenschützer und Cybersecurity-Leute so eine Erschütterung in der Macht gespürt haben. Und zumindest ein Teil der nicht ganz so Microsoft zugeneigten Datenschützer und Cybersecurity-Bubble direkt einen feuchten Fleck in der Hose bekommen hatte, denn Microsoft ist da wohl ein kleiner Lapsus passiert.
Wenn wir jetzt aber ehrlich sind, wird nicht nur ein Hörer da draußen wahrscheinlich gerade sagen, wie jetzt, wovon redet ihr denn? Weil
ja.
Ich weiß nicht, ob das an den richtigen Stellen hochgekocht ist oder hochgekocht
also zumindest,
wurde.
Zumindest auf Sachen wie, auf Plattformen wie Heise oder LinkedIn hat das sehr hochgekocht. Ich glaube, da musste die eine oder andere Frau eines Datenschützers abend allein ins Bett gehen, weil, Schatz, ich komme später, ich muss hier noch wutschnaubend einen Beitrag auf LinkedIn verfassen.
Ja, witzigerweise bei Heise ist mir direkt ins Auge gefallen, dass es Artikel gibt, die sehr neutral formuliert waren oder einfach nur Fakten geschildert haben oder Dinge, die bekannt waren und andere Artikel, die sehr reißerisch waren.
Clickbait nennt man das.
Clickbait, genau.
Was ist passiert?
Ja,
am 16. Juni hat Microsoft Untersuchungen eingeleitet, nachdem Microsoft von Kunden auf verdächtige Aktivitäten in deren Tenants aufmerksam gemacht wurden. Konkret hat eine nicht näher betitelte Agency der Federal Civilian Executive Branch wohl herausgefunden, dass es merkwürdige Zugriffsevents auf E-Mails gab. Also in einem Beitrag der CISA.gov ging es wohl um sogenannte Mail Items Accessed Events. Mit einer unbekannten Client-App-ID und App-ID. Das haben die dann wohl in ihren N365-Audit-Logs gefunden und haben wohl gesagt so, was ist das denn?
Es war ja an verschiedenen Stellen erwähnt, dass man diese Logs nur dann gesehen hat, wenn man Zusatzfeatures gebucht hatte bei Microsoft, richtig?
Ja, korrekt. Mhm. Es, wenn ich mich richtig erinnere, ging es um das Premium-Audit-Logging, was man irgendwie, irgendwas, was irgendeinem E5 drin ist. Musste man wohl haben, sonst hätte man das tatsächlich gar nicht gesehen. Aufgefallen ist es wohl auch nur deswegen, weil Client-App-ID und App-ID irgendwie nicht zueinander passten. Und da hat dann wohl jemand bei der FCEB gesagt, das sieht komisch aus. So, jetzt, das fand ich auch ganz interessant. Ich konnte mir unter diesem Begriff gar nichts vorstellen, was alles zu diesem Federal Civilian Executive Branch gehört. Das sind ja zum Beispiel so Armed Forces Retirement oder African Development Foundation oder aber auch, und das fand ich sehr lustig, Defense Nuclear Facility Safety Board.
Moment, Moment, Moment. Die haben doch nichts mit M365 zu tun, oder?
Ja,
kann doch gar nicht.
Ja, ich hätte auch gedacht, ne, wenn, wenn da irgendwie so Defense und Nuclear Facilities drinsteht, dann werden die vielleicht in der DoD M365-Welt leben. Nein, taten sie offenbar nicht.
Also es ging nicht um Übergriffe in GovTenants.
Nee, tatsächlich waren wohl M365-Tenants betroffen und wohl auch ja, Outlook.com-Accounts, also Privatkunden-Accounts.
Ja, ja.
Und Microsoft hat dann festgestellt, dass diese Zugriffe, also nach allem, was wir heute wissen, ging es da lediglich um Zugriffe auf E-Mails, auf Postfächer. Microsoft hat dann am 16. auch festgestellt, dass wohl die Authentifizierungstokens, die verwendet wurden, mit einem Key signiert waren, der zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr im Einsatz war. Und spätestens da war klar, ups, da ist irgendwas im Gange.
Was es ja dann auch relativ einfach gemacht hat für Microsoft zu identifizieren, wo das überall passiert ist. Ne?
Genau, also sie haben dann irgendwie 25 Accounts identifiziert, also Tenants identifiziert, Postfächer identifiziert, auf die wohl zugegriffen wurde. Aber das eigentlich Kuriose war ja dann, und das ist dann auch tatsächlich so nach und nach dann rausgekommen, dass da offenbar ein Signing Key abhanden gekommen ist. Und zwar ein Signing Key für Microsoft Accounts. Ne? Also wir haben ja.
Für Azure AD Tokens.
Ja, gut, wir haben ja die Privatkunden, Microsoft Accounts, und wir haben halt Azure AD Konten, das sind ja unterschiedliche Welten, sag ich mal.
Ja.
Und,
Denkmal, ne?
Ja, genau, Denkmal, genau. War ich bisher, oder nein, es ist aber tatsächlich so. Also diese Microsoft Accounts, das ist wohl ein Tenant in dieser großen Azure Welt, aber es ist ein Tenant. Und da gab es einen Key und ja, dieser Key wurde verwendet, um halt Authentifizierungstokens zu erstellen, also zu fälschen und sich über diese Tokens dann eben Zugriff auf diese Postfächer
also sie haben
zu
das
verschaffen.
Token selber signiert mit diesem Schlüssel.
Genau, sie haben sich selber ein Authentifizierungstoken gebastelt und dieses Token erstellt. Vielleicht müssen wir an der Stelle mal kurz abreißen, wie das überhaupt mit diesen Tokens funktioniert. Also Identity Provider, also es gibt bei Microsoft so drei große Identity Provider. Nämlich einmal für den Consumer-Bereich, das sind also die ganzen Privatkonten, also Microsoft-Accounts. Dann gibt es eins für Organisationen, also alles, was so Azure AD-Tenants sind. Und dann gibt es einen Common, der sowohl Privat- als auch Organisationskonten erlaubt. Und es ist ja so, wenn du auf eine Anwendung zugreifen willst, dann leitet dich die Anwendung, also wenn du keinen Authentifizierungstoken vorweisen kannst, dann leitet dich die Anwendung zu diesem Identity-Provider zurück. Dort authentifizierst du dich, du bekommst dein Authentifizierungstoken quasi, ne, so ein All-Inclusive-Club-Bändchen verpasst, gehst zurück zur Anwendung, zeigst dir das Bändchen und die Anwendung kontrolliert dann nochmal, wer dir das Bändchen gegeben hat. Und dieses Bändchen, da stand dann quasi drauf, ja, ich bin ein Microsoft-Account.
Genau, also da kommt dann da steht dann ein Public Key drin. Also da steht an dem Bändchen ist quasi der Public Key von dem signierenden.
Ja, beziehungsweise da ist eine Signatur drin. Um die Signatur zu prüfen, kann ich Public Keys verwenden, die Microsoft über Discovery-Seiten
Ja, genau, das
anbietet.
Ist ja später.
Ja,
nochmal wichtig, diese Info.
Ja, genau. Jetzt wird es nämlich interessant. Es gibt einen Security-Dienstleister namens Wiz. Das ist, wie sollte es anders sein, eine israelische Cyber-Security-Bude.
Sollte es anders sein?
Ja, vertue dich da nicht mal. Also die Israelis haben da durchaus einen nennenswerten Track-Record, was so Cyber-Security angeht. Und lustigerweise ist es auch mal wieder, sind die Gründer wohl auch in dieser IDF-Unit 8200 gewesen, also IDF, ne? Israeli Defense Forces. Und diese Unit 8200 ist halt eine Fernmeldeaufklärungstruppe. Die sind irgendwie 1952 mal mit altem US-Equipment gestartet. Aber die haben über die Zeit eine ganz beträchtliche Menge an Leuten ausgespuckt, die Unternehmen gegründet haben. Und da ist das Who is Who bei. Nir Zuck ist vielleicht noch mit der bekannteste. Der hat Palo Alto gegründet. War vorher bei Checkpoint. Nir Zuck gilt übrigens als Erfinder der Stateful Firewall.
Oh, ernsthaft?
Checkpoint Firewall One, erste Stateful Firewall dran beteiligt.
Oh, Nir krass.
Zuck. Ja. ICQ ist auch so eine Ausgründung von so einem ehemaligen IDF-Mitglied. Audio Codex.
Da bin ich direkt ICQ, Alter, ist das lang her.
Ja, ich habe eine kurze Nummer, aber ich kriege die nicht mehr zusammen. Kennst du deine ICQ-Nummer noch auswendig?
Nein.
Ich müsste jetzt in meinen Keypass reingucken, aber ich finde die bestimmt noch. Okay. Audio Codex ist auch so eine, der Gründer war auch wohl bei der Unit 8200. Und jetzt kommen so ein paar, nicht ganz so rühmliche Ausgründungen. Das ist wohl auch Leute der NSO Group. Pegasus, Trojaner, Baron Systems und Narus, die haben so Echtzeit-Abhörzeug entwickelt. Und die Unit 8200 gilt wohl auch als Urheber von Stuxnet. Ja, Iran, ne? Die Israelis und Iran, die haben es da nicht so miteinander, sind jetzt nicht die besten Nachbarn. Naja, Wiz hat einen sehr, sehr schönen, relativ langen Blogpost geschrieben. Die haben da wohl auch ganz früh schon mitgewirkt bei der Aufklärung. Und Wiz konnte 8 Public Keys für Microsoft Accounts und 7 Public Keys für Azure AD identifizieren. Jetzt fragt man sich, oh Gott, wie kommen die denn an die Keys dran? Naja, es sind nicht die Keys, es sind die Public Keys dieser Schlüssel. Und wie soll das anders sein? Diese Keys sind für jeden einsehbar. Und das ist einer der Punkte, Alter, was habe ich mich aufgeregt?
Ja.
Was habe ich mich aufgeregt?
Was, du meinst doch
du
nicht
hast
über die
irgendwelche Flitzpiepen auf LinkedIn, die wutschäumend Blogposts oder Beiträge verfassen. Ja. Microsoft hat die Keys im Internet irgendwie. Wir haben sie über die Wayback Machine gefunden.
Nein, ja, den habe ich auch gesehen.
Nein, du Flitzpiepe. Das sind die Public Keys.
Ja? Das ist normal, dass man die findet.
Richtig,
die muss man finden können.
Genau, diese Public Keys sind tatsächlich zum Beispiel unter login.microsoftonline.com/consumers/discovery/v2.0/keys sind die einsehbar.
Ja.
Und warum sind die einsehbar? Weil du verdammt nochmal diese Public Keys brauchst, um dieses Authentifizierungstoken zu prüfen. Also die Signatur dieses
deine
Tokens
Anwendung,
zu prüfen.
Die muss da hingucken, um zu sehen, ob das Token, was du bekommst, von der richtigen Stelle signiert ist.
Richtig.
Ja.
So, und Wiz konnte dann entsprechend auf den Discovery-Seiten, und ja, dazu haben sie unter anderem auch die Wayback Machine genutzt, konnten sie halt einen Key identifizieren, der wohl seit 2016 verwendet wurde. Aber zwischen dem 27. Juni und dem 5. Juli ersetzt wurde. Der ist dann nämlich verschwunden.
Ersetzt wurde, also nicht. Ja, gut.
Der Fingerprint.
Hat es ja dann einfach gemacht zu identifizieren. Also, wenn jetzt in dem Moment aktive Logins mit diesem Key signiert wurden oder Tokens, wusste man ganz genau, okay, das ist jetzt.
Ja, aber Microsoft hatte auch tatsächlich den Fingerprint des Keys veröffentlicht. So, das konnte Wiz dann relativ gut zuordnen, sagen: Hier, guck mal, das wird wahrscheinlich dann einfach. Da ist der Public Key aus den Discovery-Seiten entfernt worden und. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Private Key zu diesem Public Key der Schlüssel ist, der Microsoft abhanden gekommen ist. Wiz geht weiter davon aus, dass der kompromittierte Key zwar eigentlich für Microsoft Accounts gedacht war, aber dummerweise wohl auch OpenID 2.0 Tokens für Azure AD Applikationen signieren konnte.
Das heißt, du konntest auch Enterprise Apps in Azure AD haben. Okay.
Problem dabei ist wohl tatsächlich, dass es unter dem IDP für die Common Usage eben auch Anwendungen gibt, die sagen, hey, du kannst dich bei mir authentifizieren mit einem Azure AD Account oder mit einem Microsoft Account. Ja, und das war dann wohl das Problem tatsächlich. Mhm. Natürlich gibt es bei den Azure IDPs, also bei den Identity-Plattformen, eine Liste der vertrauenswürdigen Keys, und auch im Rahmen dieses Authentifizierungsprozesses prüfen dann auch entsprechend auch die Azure AD-Applikation oder die Applikation per se, ne? Was ist das für eine Signatur? Und dann, ne, gucken die halt danach, okay, passt nicht. Und dieser kompromittierte Key, der war offenbar trusted für sämtliche OpenID 2.0 Access Tokens für MSA und für AAD-Applikationen. So. Das ist jetzt schon mal unglücklich. Deswegen geht Wiz auch davon aus, dass sämtliche OpenID oder sämtliche Anwendungen, die OpenID 2.0 als, sagen wir mal, Authentifizierungsverfahren verwendet haben, betroffen sind. Das gilt zum Beispiel für sämtliche Microsoft-Accounts, Privatkunden-Accounts, Outlook, SharePoint, OneDrive Personal, Teams Personal, bla bla bla. Mhm. Also alles, was mit so einem, ne, log dich mit deinem Microsoft-Account ein, anbietet, scheint wohl kompromittiert gewesen sein. Oder eben auch alle Azure AD-Anwendungen für Mixed Audience. Sprich, Anmeldung ist erlaubt mit einem Azure AD-Account oder aber eben auch mit einem Microsoft-Account. Mhm. So, und jetzt kann man ja sagen, okay, warum ist das so? Warum wurde das so gemacht? Ja, jetzt reden wir an der Stelle ja über Software, und ja, Fehler passieren, und da ist Microsoft offenbar ein Fehler unterlaufen. Und den haben sie mittlerweile wohl auch gefixt, denn Microsoft war sich offenbar oder ist sich jetzt offenbar dieser Tatsache bewusst, und die haben das OpenID-Protokoll entsprechend auch dann selber erweitert. Und zwar ist es jetzt wohl so, und gibt es wohl auch einen Feature-Request, der auf den 11. Juli datiert, und in dem Feature-Request heißt es, dass die haben also zwei Libraries angepasst aus dem Azure SDK, Microsoft Identity Model und Microsoft Identity Web. Und da wird jetzt darin für gesorgt, dass es entsprechend eine Validierung gibt. Was wird da für eine oder wer ist der Issuer des Tokens? Ne, es ist jetzt die Identity-Plattform für MSA-Accounts oder für Azure AD und sonst irgendwas, und dass das eben zusammenpasst, dass eben es nicht mehr möglich ist, dass du mit einem MSA-signierten oder mit einem Schlüssel für Microsoft-Accounts signierten Authentifizierungstoken einfach Azure AD-Applikationen nutzen kannst, außer es ist explizit so vorgesehen. Alles ziemlich blöd.
Ja, gut.
Kann jetzt noch
was passieren?
Nein, zur Bewertung kommen wir gleich, aber nein, der Key ist definitiv weggeschmissen.
Aus der Discovery-Seite auch verschwunden. Das heißt, alle Microsoft-eigenen Anwendungen, also alles, was M365 etc. angeht, die haben das natürlich direkt im Griff. Ja, genau. Die sagen, okay, meine Anwendung vertraut, die zieht sich jetzt mal die ganzen Keys neu in den Cache, also aus der Discovery.
Ja, wenn sie nicht nachgucken, dann, also es gibt ja durchaus Anwendungen, die dann irgendwie diese ganzen Keys lokal gespeichert haben, weil Internet geht nicht hin und her, keine Ahnung. Klar, die musst du natürlich aktualisieren. Auf den Discovery-Seiten ist der Key raus. Definitiv.
Ja, genau.
Also Microsoft hat wohl auch dafür gesorgt, dass Authentifizierungstokens, die diese Signatur oder eine Signatur dieses Keys haben, dass die abgelehnt werden.
Ich glaube sogar dieses Keys und aller vorangegangenen. Ich glaube, sie haben auf ziemlich einen Schlag richtig Tabula Rasa gemacht, soweit ich gelesen habe.
Sie haben auch eine relativ große Liste an IP-Adressen veröffentlicht, wo man dann halt, wenn man das hat, ne, Weblogs, HTTP-Logs mal durchsuchen kann nach diesen IP-Adressen.
Und sie haben das Feature zum erweiterten Logging für Kunden, die Anfragen kostenlos bereitgestellt.
Genau, korrekt, richtig. Also da das erweiterte Audit-Logging wird jetzt dann auch entsprechend allen Kunden bereitgestellt.
Automatisch oder muss man anfragen?
Nee, ich meine automatisch.
Automatisch?
Also können wir gerne mal verifizieren, aber ich meine, es würde automatisch an alle vergeben werden. Microsoft konnte 25 Tenants und ein paar private Konten identifizieren. Microsoft hat keine anderen Zugriffe auf Tenants feststellen können. Das heißt, es scheint wohl auch dann wirklich nur diese 25 Tenants zu betreffen, und das hat Microsoft auch gesagt, und es scheint sich wohl hier um einen State Actor zu handeln. Also sie haben diese Organisation, die diese doch, das muss schon sagen, das ist schon ein bisschen sophisticated, diese Attacke.
Ja.
Scheint es sich wohl um eine chinesische Gruppe namens Storm 558 zu handeln, und man geht davon aus, dass das ein, in dem Fall, ne, Staatshacker waren. Das würde auch erklären, warum es halt eine US-Regierungsorganisation betroffen hat und nicht keine, den
normalen Endanwender.
Genau.
Ist nicht so interessant.
Jetzt muss man natürlich mal überlegen, welche Auswirkungen hat das Ganze?
Ja, das tut das Internet ja fleißig. Es hat sehr hohe Wellen teilweise geschlagen.
Ja.
Und ich muss gestehen, je nachdem, also du findest halt immer wieder Aussagen, die ich dann einfach nur cringe finde. Also so,
ja, also
Microsoft und die, ne, machen alles falsch und der Laden gehört geschlossen, habe ich gelesen.
Ja, der Laden gehört geschlossen und ne, die Leute müssen, wir müssen sofort alle Sachen da aus Microsoft abziehen.
Kannst du, deren Cloud kannst du nicht nutzen und.
Genau. Mhm. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Ja, Microsoft hat, und jetzt, ne, haben wir es technisch mal ein bisschen aufgedröselt. Jetzt müssen wir das Ganze mal, diese Ereignisse mal ein bisschen einordnen und Disclaimer, das ist ja auch sicherlich sehr viel persönliche Meinung von uns. Das ist jetzt
keine Frage.
Nichts, das ist jetzt keine offizielle Aussage unseres Arbeitgebers. Ja, diesen Disclaimer muss man vielleicht mal dabei geben.
Moment, du bist
Also, Microsoft hat die Frage nicht beantwortet. Wie ist euch dieser Key abhanden gekommen?
Kann ich verstehen.
Na? Wahrscheinlich wissen sie das selber noch nicht.
Also die entweder Frage, sie wissen es selber noch nicht oder sie
wollen es nicht beantworten, kann auch sein. Also das müssen wir an der Stelle offen lassen, das halte ich für sehr unglücklich. Es gab dann im Internet, ne, gab es dann wieder so lustige Sachen, so ja, warum haben sie denn das nicht mit einem HSM gemacht? Also Hardware Security Module irgendwo in dem Data Center. Das sind dann so Sachen, wo ich dann mal tief durchatme und mir überlege, okay, ein HSM. Ich glaube, ein HSM, die meisten werden so, weiß ich nicht. Also bei PKIs ist das ja durchaus gängig, dass man irgendwo ein Hardware Security Module hat, irgendeine Kack-Appliance,
halt
wo
PKI,
du Private Keys in, ne, drin speicherst.
Ja,
alles
ja.
Schick. Wie viel passen da rein? 20, 30 Keys? Jedes IDP von Azure, ne, diese drei großen, da sind so zwischen 7 und 8 Keys, vielleicht 10 Keys hinterlegt.
Mhm.
Sind wir schon bei 30.
Mhm.
Wenn wir sagen, wir sind 10. Jeder beschissene Microsoft-Tenant hat nochmal ein eigenes IDP. Und wir reden momentan von ungefähr 1,5 Millionen Tenants. Liebe Freunde, in welchem gottverdammten HSM wollt ihr das speichern? Ich will das jetzt nicht kleinreden, dass denen ein Key abhanden gekommen ist, aber ich möchte den Blick dafür schärfen, dass man bei der Anzahl an Signage Keys vielleicht andere Lösungen braucht als eine Appliance in einem Datacenter. Gut, jetzt ist das Vertrauen in die Cloud erschüttert. Lustigerweise bekam ich ja dann auch so E-Mails, bekam ich ja so E-Mails von Kunden, so ne, heiße Artikel, was machen wir denn jetzt? Eher locker durch die Hose atmen und sagen, ja, ist blöd. Gehen wir mal davon aus, dass Microsoft das schon alles heile machen wird. Also es ist ja so, ne? Es sind 25 Tenants identifiziert worden.
Und informiert.
Informiert worden und man kann ja anhand der Aufarbeitungen von Microsoft, wir verlinken gerne diese drei Blogposts oder auch das Blogpost von Wiz, verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Da kann ja jeder mal selber auf die Suche gehen in seinem Tenant. Aber die Wahrheit wird wahrscheinlich sein, ihr werdet nichts finden. Und zwar nicht, weil ihr die Logs nicht habt, sondern einfach, weil nichts war.
Ja, sehr wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich. Ja, also wie man im Sicherheitsbereich immer so schön sagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
Naja, aber was ich sehr sicher weiß, ist, dass Microsoft in sämtlichen Verträgen, die du ja mit Microsoft eingehst, wenn du ein Produkt von ihnen erwirbst, sehr, sehr transparent sagen, wenn sowas passiert, dann informieren wir den Kunden.
Mhm.
Ja, und das haben sie auch hier in ihrem eigenen Artikel. Ne? As with any observed nation state actor activity, bla bla bla, Microsoft has directly notified, targeted or compromised customers.
Ja.
So, und jetzt ist ja der Ansatz so, ja, aber man vertraut denen ja nicht. Das ist ja direkt schon die Unterstellung, dass sie dort lügen.
Mhm, genau.
Und da gehe ich nicht mit.
Nee, da würde ich auch nicht mitgehen, weil dafür haben sie auch schlicht und ergreifend zu viel zu verlieren. Ich meine, vielleicht kriegen wir nochmal irgendwann eine Antwort. Oder ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass Microsoft nie rauskriegen wird, wie dieser Microsoft-Account Signage Key abhanden gekommen ist.
Ja, jein. Also sie haben mir schon gesagt, es gab
zumal es ja auch ein Key war, von dem sie sehr genau wussten, der wird schon lange nicht mehr verwendet. Ja, die Signatur war noch in den Discovery-Seiten drin, aber der Key wurde nicht mehr verwendet.
Ja, es wurde ja schon angedeutet, wo es herkam. Es gab ja eine OVA-Prozedur, die wohl erlaubt hat, darüber an den, also innerhalb von OVA, von Exchange Online, gab es wohl Prozeduren, die es erlaubt. Das hat Microsoft auch selber angedeutet, dass die da nicht so ins Detail gehen. Das kann ich verstehen, weil bei laufenden Vorgängen dieser Art, ne, oder von Vorfällen dieser Art. Da willst du doch gar nicht so viele Details rausgeben, weil du gar nicht weißt, also A, soll denn der Angreifer schon wissen, dass wir es wissen? Und B, wie weit mache ich das Tor für andere Angreifer aus, wenn ich jetzt nur eine Andeutung darüber mache, wo die Lücke war, bevor ich ganz sicher bin, dass ich es ausgemerzt habe, würde ich da kein Wort darüber verlieren.
Ja, genau. Ne? Und dann eine der häufigen Aussagen war, ja, Microsoft hätte diese Zugriffe selber feststellen müssen. Und das finde ich ganz interessant, weil auf der einen Seite, auf der einen Seite sind diese ganzen Datenschutz-Heinis ja immer ganz schnell dabei, so, Microsoft spioniert uns aus.
Genau.
Wenn Microsoft jetzt gesagt hätte, ja, wir haben einfach mal eure Audit-Logs mal gelesen oder wir gucken ständig in eure Audit-Logs rein.
Microsoft darf das gar nicht, liebe Leute.
Alter, dann hätten die, hör mal, die hätten sich gar nicht mehr eingekriegt.
Ja,
die hätten
Microsoft
sich gar nicht mehr eingekriegt.
Microsoft darf das gar nicht nach datenschutzrechtlichen.
Was glaubst du, was
Aspekten
hier los gewesen wäre, wenn Microsoft jederzeit sagen könnte, wir gucken uns die Audit-Logs an und wissen ganz genau, welcher User wann auf welche Anwendung was zugegriffen hat.
Und warum noch? Also wo ist das denn noch verankert? Und warum ist das auch klar, dass Microsoft das nicht tut, weil es eine Shared Responsibility ist. Deine Logs, deine Logins in deinen Tenants sind deine Sache und nicht die von Microsoft.
Richtig.
Punkt.
Punkt. Und dann eine weitere schöne Aussage war ja, es handelt sich ja um Master Keys, der kann gar nicht gesperrt werden. Doch.
Doch.
Das ist ja das Schöne, wenn man halt eine Reihe von Schlüsseln hat und die man halt dann auch mal ersetzen kann.
Ja, mich wurmt halt immer, dass solche Aussagen dann kommen von Menschen, die vielleicht auch von der Materie nicht so viel Ahnung haben, aber so mutmaßen. Mhm. Weißt du, so, ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann bringt das ja jetzt gar nichts, diesen Schlüssel zu sperren, weil dann hast du es leider nicht richtig verstanden, weil das zwingt mich jetzt dazu, unhöflich zu werden und zu sagen, nee, hast du falsch verstanden, sorry.
Ja, genau. Ich meine, vielleicht ist das auch eine komische Bubble auf LinkedIn, aber da ist es mir halt sehr, sehr, sehr prägnant aufgefallen, dass halt unglaublich viele Leute da unglaublich viel Scheiße erzählt haben, die dann alle immer in ihrem, wenn du dann mal guckst, was sie so treiben, ja, Datenschützer, Cybersecurity Advisor, bla bla bla. Und alle nutzten es immer dazu zu sagen, ihre eigene Agenda durchzubringen, ja, sie müssen von Microsoft weg und hin und her.
Ja, wohin ganz, eigentlich?
Ganz witzig war auch ein CISO.
Ja.
Von einer großen Lebensmittelhandelsgenossenschaft aus Bayern, der sinngemäß gesagt hat, ja, es ist unsere Aufgabe als CISOs, ja, das Management oder die Fehler des Managements auszubügeln und die vor uns herzutreiben.
Oh Gott.
Und ich habe dann auch gefragt, so, und ich habe gerade mal geguckt, so, also, ne? Vorausgesetzt, dass es also ihre E-Mail-Adresse endet auf dieser Domain, dann haben sie doch selber einen M365-Tenant. Migrieren sie denn schon? Ja, darüber müssen wir jetzt auf jeden Fall mal reden.
Oh nein.
Und ich so, ja, was machen sie denn dann? Betreiben sie dann,
betreiben sie dann
selber oder migrieren sie einfach zu einem anderen Cloud-Anbieter?
Und wie machen sie das denn, das On-Prem sicher zu betreiben?
Zwinker-Smiley, Consulting-Antwort, it depends. Und ich so, ja, so fangen gute IT-Projekte an. Was eine Flitzpiepe.
Ja.
Ich hatte heute noch eine Unterhaltung auch mit einem Kunden, der selber alles selber betreibt, die eigentlich keine Cloud-Nutzung haben, eben weil es auch durch deren Datenschützer abgelehnt wird. Also die hatten ja, du hast ja mal dieses unrühmliche U365-Projekt da gehabt,
das
was jetzt wieder abgerissen wurde.
Genau, wo wir mal ja, mal nein, mal ja, mal nein und jetzt ist es abgerissen.
Genau. Und der kam dann auch auf dieses Thema und der Kunde sagte dann so, ja, jetzt mit Microsoft und da Key und alles unsicher. Und ist ja, was macht er denn? Betreibt das selber? Ja, müssen wir selber betreiben. Ist ja super. Könnt ihr auch den sicher, also das ist immer das Lustige, selber betreiben, da schwingt dann immer so mit, dass die Leute das besser können als eine Microsoft. Mhm. Und da muss ich einfach sagen, Leute, die sagen, ich kann meinen Scheiß On-Prem besser betreiben als eine Microsoft, sicherer betreiben als eine Microsoft, du nimmst den Mund gerade sehr voll, Kollege.
Oh ja. Ja gut, aber das ist ja vielleicht auch eine Frage des Verständnisses, weil viele sagen ja einfach, ja, ich lasse das einfach nicht von außen erreichbar und dann ist doch gut. Und die denken dann wieder nicht an den Client, der irgendwo draufgeklickt hat und sich was eingefangen hat, aber von intern aus dem LAN genauso an den Exchange drankommt, wie die Angreifer von außen.
Ja, genau. Es ist ja eben nicht immer so und es ist auch eigentlich ich glaube, es ist wahrscheinlich auch der Regelfall, dass die Angriffe eben nicht ne, so von außen rein, sondern so von, ne?
Ja, ja. Ne? Das ist inzwischen der Regelfall.
Ja, von innen nach außen gehen. Mhm. Also, da ist so viel.
Ja, und nenn die Alternative. Es ist so viel Emotion mit dabei, weil alle halt immer schon historisch gesehen irgendwie einen Hass auf Microsoft haben. Ist so mein Eindruck. Schon seit Jahrzehnten.
Ja, wobei ich das auch dann witzig finde, wenn du dann so Flitzpiepen hast, die dann sagen, ah, Microsoft unsicher, ja, was ist die Alternative?
Ja, Google. Nimm die Alternative. Okay. Google. Ja, da interessanter Aspekt. Ich hatte jetzt auf Reddit war es, glaube ich, jemanden gelesen, der sagt so, ja, was ist denn die anständige Alternative? Und er sagt, ja, er selber arbeitet für ein kleines Unternehmen, er ist für die IT zuständig, hat nicht viel Ahnung und so weiter und er hat es dann mal versucht mit OnCloud. Und dann sagt er, es ist ganz einfach unnutzbar für Menschen, die keine Expertise haben in der Richtung. Also da fehlt dir quasi diese Supportschicht. Bei Microsoft ist das alles einfach, ne? Mhm. Vielleicht manchmal trügerisch einfach, weil ja, auch in deinem Tenant musst du ein paar Einstellungen machen, damit das Ganze sicher wird. Aber davon ab, OnCloud war jetzt dann so ein Beispiel halt, ne, wo ja viele auch gerade in Deutschland irgendwie draufgesprungen sind, ne? Und das ist einfach nicht nutzbar, wenn du nicht jemanden oder ein Unternehmen dazwischen hast, das für dich supportet.
Ja.
Ja. Und auch technisch einfach nicht so weit wie OneDrive, SharePoint, was auch immer. Ne?
Nee, also natürlich kann man Nextcloud selber betreiben. Wenn du es nicht selber betreiben willst, aber dieses Produkt dann nutzen willst, ja, dann musst du es wieder von jemandem für dich betreiben lassen.
Nextcloud oder OnCloud? Nextcloud.
Ja, ich glaube, OnCloud war das Ursprungsprodukt und der Fork ist Nextcloud oder
so. Ja, irgendwas in der Richtung.
Habe ich selber mal betrieben, habe ich irgendwann abgerissen, weil ganz ehrlich, es ist mir einfach zu viel Aufwand.
Ja.
Ist mir persönlich einfach zu viel Aufwand. Für die vier Leute in meiner Familie, die dann alle noch ein OneDrive haben, ja, scheiß drauf. Einmal im Jahr 69 €, M365 Familie, Feierabend. Ja, ist mir egal. Also dafür setze ich mich nicht meiner Freizeit nicht hin und betreibe dann da lustig eine Nextcloud-Instanz. Natürlich kann ich hingehen und jemanden dafür bezahlen, dass er mir diese Nextcloud-Instanz bezahlt. Du kannst ja, ich weiß gar nicht, ob das Jonas ist oder du kannst auf jeden Fall auch Hosted Nextcloud, kannst du dir kaufen. Aber dann hast du doch das gleiche Problem.
Ja.
Nur dann ist es eben nicht eine Microsoft, sondern es ist irgendeine kleine ISP-Butze irgendwo, die das für dich betreibt.
Ja, und du weißt doch auch am Ende nicht, patcht derjenige das, wenn Sicherheitslücken kommen und so weiter.
Genau. Ne?
Wird das sofort aktualisiert? Bei Microsoft müsstest du eigentlich davon ausgehen können.
Genau. Ne? Also, ne, entweder ich betreibe es selber, dann bin ich selber dafür verantwortlich. Und ganz ehrlich, den Scheiß nimmt mir genauso jemand hops wie wenn es jemand für mich betreibt. Und ja, Cloud ist einfach nur andere Leute Computer.
Ja.
Das ist so. Ja. Es wird aber auch keiner, ich meine, wir leben ja in Deutschland, ja, Autofahrernation. Ja, da sind wir auch mal schön bei Autos. Ganz ehrlich, wie oft werden denn scheiß Autos zurückgerufen? Ja. Also ich habe auf LinkedIn noch keinen erlebt,
das stimmt,
der sagte, oh mein Gott, Wasserpumpenrückruf bei BMW, BMW verstaatlichen,
kann man nicht mehr kaufen, Laden, zumachen, muss man dicht den Laden. Machen.
Ja, habe ich nicht erlebt.
Nein,
das wird einfach,
ich weiß auch nicht, warum das so hochgekocht wird, ja, immer
oder,
überall.
Ich meine, jetzt haben wir eine Wasserpumpe, aber Airbag-Fehlfunktion, keine Ahnung. Ja, fahren Sie bitte Ihren Mercedes in die Werkstatt. Also ja, das wird auf LinkedIn nicht hochgekocht.
Und wie viele Riesen-Hacks, also wirklich nachgewiesene Datenbreaches gab es denn bei Unternehmen und von welchen Unternehmen hat man sich denn am Ende abgewendet? Ja, von keinem. Also die Leute fahren immer noch Uber, die Leute haben alle einen PlayStation-Account. So, wo ist der Effekt? Ja, und alle sagen so, ah, schlimm, schlimm, schlimm. Aber bei Microsoft ist es ganz besonders schlimm.
Ja. Und da muss man vielleicht auch einfach mal den Schritt zurückgehen, die ganze Sache sachlich sehen. Ja, das ist scheiße. Ja, das sollte nicht vorkommen. Das darf nicht. Es darf nicht vorkommen. Es sollte nicht vorkommen.
Aber jetzt lass mal.
Ganz ehrlich, es ist scheiß Software.
Genau. Ja.
So, und wenn du meinst, dass Microsoft für dich dann da nicht mehr der richtige Partner ist, dann musst du dich halt nach einer Alternative umsehen. Aber dann nimm den Mund nicht so voll und behaupte, dass du es besser kannst als Microsoft.
Das glaube ich nicht. Ja? Das glaube ich wirklich nicht.
Ich meine, das ist, also schön ist ja dann auch so, ne, dann, nee, Teams dürfen wir nicht nutzen, was macht er dann? WebEx. Ach ja, super. Oder Zoom.
Zoom.
Ja, nee, wir betreiben eine eigene Jitsi-Instanz. Okay, gibt's das Grafik bei der Video und bei dem Videocall, gibt's das auch in schön oder? Fürchterlich. Nein, muss man jetzt sicherlich weiter beobachten. Wir verlinken mal die ganzen Blogbeiträge auch von Microsoft und so weiter. Ich bin fein mit der Aufarbeitung durch Microsoft. Für mich reicht das, weil es ist am Ende Software, wie ist von Menschen geschrieben, Menschen machen Fehler. Ja, hätte so nicht passieren dürfen, aber ist so. Ja. Soll ich mal was Schönes erzählen?
Wolltest du einmal was von Profis erzählen?
Ja, doch, ich
du hast ich, da, du hast da ein sehr schönes
ich hab, ich, eine schöne also ich Anekdote. Glaube, ich glaube
häufig machen wir ja Sachen kaputt.
Nein.
Nein.
Nein. Aber ich glaube, ich habe die, also Gruß geht raus an Michael, den IT-Leiter des Kunden, um den es dann jetzt geht. Ich glaube, wir haben die perfekte Netzwerkumstellung gehabt. Also das lief so Sahne, da muss man einfach mal von erzählen. Und ging darum, Kunde bekam neue Aruba 6300M als Top of Rack für sein IT-Safe. Sehr geil übrigens, der hat von der Data Center Group quasi so eine, ich will nicht sagen Raum-in-Raum-Lösung, aber es sind so zwei riesige Schränke.
Ja.
Ja. Mit Klimatisierung drin, mit Branderkennung drin, mit Löschanlage drin, von außen irgendwie dick, ich glaube, weiß nicht, F90, F120, also kannst du irgendwie ins Feuer stellen und passiert nichts. Sehr, sehr geil. Und wir ziehen jetzt so nach und nach halt alles aus dem Serverraum in diesen IT-Safe um. Und naja, wir brauchen noch ein bisschen Netzwerk da drin und dann ja, haben wir jetzt fast ein Jahr lang auf 6300M gewartet.
Ja.
Oder ein Dreivierteljahr.
Ja.
Und ja, die haben jetzt in Betrieb genommen, das war ja noch alles easy peasy. Wobei ich natürlich mal wieder drauf reingefallen bin, ich habe natürlich mit 6300F gerechnet und hatte 6300M. Ich habe mich also auf einen VSX-Stack eingerichtet.
Und ich habe mich von dir verwirren lassen. Du hast mich ja noch gefragt, ne? Die machen noch genau. VSF und ich sage noch, wenn du glaubst, dass die VSF machen, dann machen die bestimmt VSF.
Ja, vielleicht da zum Unterschied. Also VSF, VSX sind zwei Stacking-Technologien bei Aruba. VSF bildet doch den klassischen, du hast mehrere Switches, aber eine
Control-Plane. Eine Management-Adresse, ja. Genau.
Während VSX halt klassisches Multi-Chassis-Lag und so ein bisschen Synchronisierung von Config ist. Naja, haben wir 6300M, haben wir lustig VSF-Stack gebaut und dann sollte auch ein WatchGuard-Cluster umziehen. So, dann der Kunde ist da sehr weit, ne? Wir haben jetzt auch alle klein, also wir haben das ganze Netz ist wunderbar segmentiert, alles läuft über die Firewall, über das Firewall-Cluster. Deswegen haben die jetzt auch 10G-Interfaces spendiert bekommen.
Ah, okay.
Die Firewall ist dann, sollte dann natürlich auch in den IT-Safe umziehen, dann ne, von Gigabit dann auch auf 10G. Und weil das ja alles so ein bisschen mit Umbauen und Verkabeln ist, haben wir mal für diese Umstellung mal 2 Stunden angesetzt.
Ne? Ja, du musst ja auch die Firewalls ausmachen, um die Module einzubauen
umbauen,
und so.
Genau. Und wir haben uns dann die Zeit vor diesem Change an dem Tag, haben uns mal genommen, um das mal ordentlich vorzubereiten. Also ne, Switches, also den Stack schon mal eingebaut, schon mal an den Core-Switch angebunden, das ging ja alles im Laufbetrieb, war entspannt. Und dann habe ich da rumgerätselt, wie kriege ich denn dieses Firewall-Cluster so möglichst mit wenig Downtime umgezogen? Weil, ich meine, du musst das Ding umschrauben, also diese Zeit hast du auf jeden Fall. Aber was kann ich denn tun, um den Rest, also auch das ganze Umkabeln und du musst ja dann die 10G-Interfaces als Leck konfigurieren und hin und her.
Und ja, das ist ja auch so ein Ding, diese 10G-Interfaces, die kannst du ja auch nicht vorbereiten, weil solange die Module nicht eingebaut sind, sind die schlicht nicht da auf den WatchGuards.
So, das heißt, ne, WatchGuard ausmachen, Module einbauen, konfigurieren, machen, tun, das dauert. So. Und dann haben wir uns dafür entschieden, mithilfe von ein paar langen Kabeln, die Firewall nach dem Umbau quasi wieder an die alten Ports auf dem Core-Switch anzubinden. Sodass wir dann quasi die Firewall unter den ganz normalen, also ganz normal wieder erreichen, dann die 10G-Interfaces.
Physikalisch.
Genau. Ja, wir haben die 10G-Interfaces, haben wir dann auch entsprechend angebunden an die Top-of-Rack-Switches. Ich hatte die Link-Aggregations gebaut. Und wir hatten eigentlich am Ende eine Downtime von 9 Minuten. Und diese 9 Minuten waren das Umbauen
der
Firewall.
Das ist ja schon quasi noch viel besser als Scotty. Also du hast 2 Stunden, hast du versprochen, hast es 9 Minuten geschafft.
Ja, sie hätten es sogar schneller geschafft, aber gute Mitarbeiter, so schwer, ne?
Was?
Stehst auf der Leiter, Seitenschneider und dann rennen da 3 Leute durcheinander. Oh, Seitenschneider. Also wir wären ein miserables OP-Team, aber 9 Minuten.
Ja, cool.
Ja, Firewalls wieder angeknipst, lief wieder, dann eben die Link-Aggregations konfiguriert. So, und was passiert jetzt? Du hast das Firewall-Cluster mit jeweils einmal mit einem Gigabit-Link angebunden am Core-Switch. Und du hast das Firewall-Cluster angebunden an den Top-of-Rack mit 10G-Link-Aggregations. Ja, WLAN-Trunk drauf, diverse WLANs. Was passiert?
Ich hätte behauptet, wenn der Top of Rack ja auch an den Chor angeschlossen ist, macht Spanning Tree da doch was, oder?
Richtig, ne? Scherzfrage, welcher Link wird totgelegt?
Gott, der Gigabit-Link hätte ich behauptet.
Falsch.
10G. Moment, halt.
Die 10G-Links wurden totgelegt. Weil der Gigabit-Link hat nämlich die Strecke zu den zur Rootbridge. Das ist der Rootport. Während die 10G-Interfaces am Top of Rack sind und dann nochmal einen Schritt weiter gehen müssen.
Ja, Moment, aber wer hat die Links zugemacht? Der Top of Rack hat die zugemacht. Der Top of Rack hat die zugemacht, genau. Weil die Firewall nimmt ja nicht den Spanning Tree teil.
Genau, ne? Blocking und Alternate dann halt. Und gut, ich war clever genug, den Link-Monitor von dem Gigabit-Interface dann runterzunehmen, sodass ich dann einfach das Gigabit-Interface abziehen konnte und Spanning Tree hat magisch den Rest gemacht und wir liefen auf 10G.
sehr schön.
Ja, es waren am Ende dann tatsächlich 9 Minuten Downtime. Mhm. Das war schon sehr, sehr
das
geil.
Das muss man erstmal nachmachen.
Da haben wir uns am Ende auch schon ein bisschen auf die Schulter geklopft. Ja. Da konnte man schon sagen, ja, da wussten wir, was wir tun.
Mit Recht. Ja, meine Firewall-Umstellung da hat ein bisschen länger gedauert. Gleichen Kunden. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, der Fairness halber, es war ja von XG auf WatchGuard und ich meine von XG.
Genau, von Sophos auf WatchGuard.
Alles, was mit von Sophos XG, alles, was damit zu tun hat, das dauert sowieso länger als
man.
Ja, gut,
du musst ja wirklich Policies nachbasteln.
Ja, und von der Sophos XG halt.
Ja, wobei, wir haben was Hässlicheres als Sophos gefunden, aber da kommen wir gleich beim Aufreger dazu.
Das war ein Kunststück. Aber ja, auch Sophos XG hat uns schon viel nicht Freude gemacht.
Genau. Und weil das ja immer so schön ist, wir hatten ganz zu Beginn mit dem chinesischen Schlüsseldienst, hatten wir erst so einen kleinen Downer, dann hatten wir, wobei eigentlich hatten wir jetzt ja mit der quasi perfekten Netzwerkmischung schon wieder so ein bisschen so ab.
Ja, du meinst,
und eigentlich kommt ja jetzt wieder was ganz Cooles.
Meinst du, wir haben eine falsche Spannungskurve?
Ja. Wir müssten jetzt eigentlich den Aufreger der Woche vorziehen und dann dazu kommen, dass Microsoft Open Book bei Prüfungen macht.
Naja gut, der Aufreger der Woche ist immer am Ende, also insofern müssen wir jetzt über Open Book sprechen. Wie stehst du denn dazu? Also Microsoft macht bei Prüfungen jetzt Open Book.
Genau,
lässt Open Book zu.
Genau, es ist geplant, dass bei den Role-Based Certifications, also die ganzen Azure, DevOps,
Associates, Administrators,
dass man da während der Prüfung auf Learning oder learn.microsoft.com zugreifen darf.
Auf Teile davon. Also kannst du so FAQ-Sektionen oder sowas, da kommst du nicht drauf. Aber ja, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Und ich glaube, das ist so ein Feature, wo ich denke, wenn ich in der Prüfung sitze, dann benutze ich das nicht. Aber hey, nett. Ich weiß es nicht. Das ist so wie das Formelbuch, was da halt in der weiß ich nicht, IHK-Prüfung, in der E-Technik-Prüfung oder sowas neben dir liegen hast. Und du brauchst es einfach nicht, weil die Formeln, die du da brauchst, die hast du eh im Kopf.
Ja, also klar, IHK-Prüfung, das Tabellenbuch, ne, was man benutzen durfte, oder aber auch statistische Methodenlehre, wo man seine Formelsammlung mit reinnehmen durfte. Es wiegt dich natürlich in einer trügerischen Sicherheit, weil natürlich ist die Prüfung so gebaut, wenn du jeden Scheiß nachschlagen musst, wirst du das nicht packen.
Ich habe auch nur von E-Technik, ne, das sind dann nur zwei Formeln, die man braucht. Ne?
Ja, aber am Ende des Tages, ich finde, das ist ein cooler Move, bringt dir aber, wenn du keine Ahnung hast, tatsächlich gar nichts.
Ich glaube,
das bringt dir was, wenn du ein Detail suchst. Also ich erinnere mich an wir hatten uns vorhin auch unterhalten,
stimmt,
also bei der AZ-305.
Ja.
Wenn du dann irgendein abgefucktes Feature haben wolltest, Managed SQL-Instanzen, wenn du ganz genau weißt, wonach
genau,
du suchst.
Genau, welchen Paketen oder was musst du hier bei den Anforderungen, was ist die sinnvollere Variante oder welches Feature hast du nur bei der und der VM dabei, welche, das sind alles Dinge, die du eh nicht auswendig lernen willst.
Genau, wenn man die da nachschlagen kann, dann ist das, glaube ich,
das wäre ganz nett,
glaube ich, cool. Ja.
Dafür die musst Leute, du halt immer wissen, wonach du suchst.
Korrekt, du musst wissen, wonach du suchst. Ansonsten hilft dir das gar nicht.
Und, ich bin gespannt.
Ich hatte das dann auch schon so auf Reddit oder so, wo das doch schon heiß diskutiert. Ne? Klar, du hast dann Leute, die sagen, oh, ich bin jetzt irgendwie zum dritten Mal durch die AZ-900 gefallen. Ich sage, Junge, wenn du zum dritten Mal da durchfällst, dann solltest du dich vielleicht mal hinterfragen, wie hast du dich darauf vorbereitet und warum willst du das überhaupt haben? Ne?
Ja, warum will man das haben?
Genau.
Ich meine,
oder AZ-104, das wird halt schwierig, wenn du null praktische Erfahrung damit hast. Ne? Dann wird das schwer. Und dann hilft dir auch Open Book nicht.
Ja. Oder du weißt halt, keine Ahnung, du bringst halt eine gewisse Erfahrung mit und manche, wenn wir ehrlich sind, ne, wenn wir heute in so eine Microsoft-Prüfung reingehen, wie viele Fragen davon können wir deshalb beantworten, weil wir links und rechts schon genug gesehen haben und dann noch wissen, wie man Ausschlussverfahren anständig macht.
Genau.
Müssen wir ganz ehrlich sein.
Ganz krass fand ich das bei der MS-203, das war ja hier Exchange Online, ne?
Ja.
Also das war,
glaube ich, einfach, da musstest du nichts für machen. Also genau, da mussten wir nichts für tun für diese Prüfung.
Weil du bei vielen Fragen so ein Educated Guess schon hattest, ne? Du wusstest und ich so, okay, in die Richtung und dann hilft dir ja ganz oft Ausschlussverfahren weiter. Also das kann es nicht sein, also kannst du das oder das sein, nimmst du das, passt.
Ja, ging um Exchange und du und dein Exchange.
Ich hasse es. Doch, aber ich habe auch noch was.
Das glaubt dir kein Mensch.
Doch. Ich hasse Nein. Exchange wie
Nein.
die
Nein, der reißt alle Exchange-Projekte an sich.
Mach ich gar nicht.
Du gibst mir nur die ab von denen, du weißt, dass die von Datenschützer wieder gekippt werden.
Exchange Online, aber nicht on-prem. Ich habe auch noch einen für den. Sollen wir dann mal zum Aufreger der Woche übergehen? Ja.
Wir sprachen noch gerade eben von Sophos XG Firewalls.
Genau, tell us. Was ist schlimmer als eine Sophos XG?
Wir haben seit neuerem mal im Kunden aus dem Bestand mit einer Firewall zu tun, die ich gar nicht fassen kann. Also ich kann nicht fassen, dass es so etwas gibt. Also wer es da draußen kennt, versteht es vielleicht sofort, aber Lancome Unified Firewalls. Wer hat die Dinger entworfen?
Ist made in Germany und bei Rode und Schwarz.
Ja gut, steht hinter Lancome, ne? Nur, also ich verstehe die schlichtweg nicht. Also möglicherweise müssen wir ja dafür auch die CLI lernen.
Glaubst du, auf der CLI sieht das Ding schöner aus?
Ich glaube es nicht und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, das mir drauf zu schaffen, weil, also man muss sich doch mal vorstellen, also ich versuche das jetzt zu beschreiben, das ist natürlich immer schwierig, weil wir sind ja, ne, Audio only. Aber stellt euch mal vor, ihr habt ein Bild, ihr habt eine Grafik, in der Mitte sitzt eine Firewall und dann habt ihr wie die Krakenarme eure ganzen Netzwerkobjekte da drumherum drapiert.
Ein grafisches Interface.
Und jetzt denkst du, ja, das ist ja nur zum Gucken am Anfang auf dem Dashboard. Nein, wenn du eine Policy, das was wir klassischerweise als Policy bezeichnen, du hast eine Quelle, du hast ein Ziel, du hast Protokolle, ja, die erlaubt oder denied werden sollen. Wisst ihr, was man damit machen muss? Also auf dieser Lancome Firewall? Man muss tatsächlich Objekt A anklicken, Objekt B anklicken und dann eine neue Verbindung malen.
Oh Gott.
Ich kann das gar nicht aussprechen und wahrscheinlich die Experten da draußen sagen wahrscheinlich sowas wie, ja nee, gibt's doch auch noch den und den Weg. Ist mir total egal. Ich will das Ding möglichst schnell beerdigen. Ich finde das total schlimm. Wer kann denn je auf die Idee gekommen sein, dass das praktisch ist? Also in einem komplexeren Netzwerk, wir reden jetzt nicht von 2, 3 Netzen, wir reden von, bei dem Kunden, wo wir sind, reden wir von mindestens 25 Netzen, ja? Und in jedem Netz gibt es bestimmte Objekte, die du abbilden möchtest. Da kann doch keiner gedacht haben, dass das noch übersichtlich bleibt. In irgendeiner Weise.
Nein. Also wahrscheinlich richtet sich das dann auch so nach dem Motto, guck mal hier, kannst du was grafisch, kannst du klicken, kannst du ziehen, kannst du drücken. Vielleicht richtet sich das dann auch einfach an nicht ganz so versierte Netzwerker. Ich habe keine Ahnung. Ich hab's gesehen.
Auch das Wording da drauf. Ich habe das Wording nicht verstanden.
Ja, Vorsicht. Also ich kenne Lancome, da war es noch von Elsa. Elsa Lancome ISDN-Router. Wir reden hier von 1998, 1999.
Ja, Router sind ja immer.
Ja, Moment. Damals gab es schon dieses hässliche LAN-Community und damals waren die vom Wording her schon total scheiße. Wenn du Router kanntest, ja. Cisco, Bintec, ja. Whatever, hat dir das alles nichts geholfen, sobald du einen LAN-Com-Router hattest? Weil die auch ein ganz eigentümliches Wording für alles Mögliche verwenden.
Ja, erklär mir mal, wie man denn auf den Begriff kommt, Desktop-Objekt. Für ein Netzwerkobjekt, also für etwas, was du im Netzwerk definierst. Du hast ein Netz oder du hast einen Benutzer oder erklär mir, wie man auf den Begriff Desktop-Objekt kommt.
Ja.
Ich verstehe das nicht.
Auch bei den Routing-Tabellen.
Das ist so, hat da jemand Dartpfeile auf irgendwas geworfen? Ich weiß es nicht. Hm. Wie nennen wir das denn heute? Ach, mir ist so nach Desktop.
Du guckst mich an, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Ich verstehe das nicht. Ja, ich finde die Router ja schon schlimm genug, aber das hat das doch noch einiges getoppt.
Wir arbeiten daran, es loszuwerden.
Also wenn diese Router irgendwas anderes tun sollen als routen, dann wird's ja auch schon wieder immer eklig.
Ach so, weil du spielst gerade darauf an, dass du natürlich mal wieder ins Klo gegriffen hast mit VPN-Tunneln von LAN-Com-Routern zu WatchGuard-Firewalls und dann feststellen musstest, dass es da noch lokale Regelwerke gibt.
lokale Regelwerke, ach Gottchen, ja, auch einfach eine simple, eine ganz schnöde VPN-Verbindung zwischen einem Lancome-Router und einer WatchGuard-Firewall. Entschuldige mal bitte, das kann doch nicht so kompliziert sein. Also entschuldige mal.
Ich überlege jetzt gerade ernsthaft, ob ich die Anekdote erzählen soll von irgendwelchen Symantec-Firewalls von vor, keine Ahnung, 20 Jahren. Also früher, es war früher komplizierter, Firewalls, also über IPsec zu verheiraten, aber
ja, aber ich dachte, wir haben 2023 und man hätte sich inzwischen mal irgendwie so grob auf ein gemeinsames Wording in der Welt geeinigt. Also gut, von dem Wording kann ich mir ja noch Dinge übersetzen. Ich kann mir ja noch denken, dass, okay, Lancome meint da wahrscheinlich das und das, weil ich sehe hier das Stichwort Verschlüsselung und ne, und so weiter. Das kann ich mir dann ja noch denken. Ne? Aber warum habe ich hier zum Beispiel ein Auswahlfeld, wenn ich Pre-Shared Key auswähle als Authentifizierungsmethode für meine Phase 1, wähle ich Pre-Shared Key aus, ja? Warum muss ich dann noch ein Zertifikat angeben? Weil ich möchte einen Pre-Shared Key benutzen und kein Zertifikat. Warum ist dieses Dropdown hier? Ich verstehe es nicht.
Was soll ich dir jetzt sagen?
Warum habe ich denn eigentlich in dem Eingabefeld zwei Pre-Shared Key-Felder? Und zwar eins für lokal und das andere für die entfernte Seite. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, Pre-Shared ist Pre-Shared.
Genau, es ist so der gemeinsame Schlüssel auf beiden Seiten und nicht unterschiedlich.
Genau.
Nee, keine Ahnung, ich kann's ja auch nicht erklären. Aber
Entschuldigung, das hat mein Nervenkostüm ein bisschen beschädigt.
Ich kann das verstehen. Ich habe momentan beim Kunden auch so einen Fall, wobei das funktioniert. Das ist ein Lancome-Router auf der einen Seite und eine Sophos SG auf der anderen Seite. Das hat erstaunlich gut funktioniert da mit dem VPN-Tunnel, aber ich musste diese Lancome-Seite auch nicht konfigurieren, aber
Ich kann dir das nachher zeigen bei dem Kunden. Kannst du mal genauer hingucken.
Ja, aber es ist schon schwierig. Ne? Ich meine, dazu kommt natürlich auch, wir sind, und ich glaube, das macht natürlich mit einem Teil aus, wir sind natürlich wie die Jungfrau zur Kinde zu diesem Kunden gekommen und müssen uns jetzt irgendwie durch Netze durchfräsen, die halt ne, 5 ja, Admins in 20 ja. Jahren gebaut haben.
Ja.
Das kommt natürlich noch entschwerend hinzu. Mhm. Wir in unserer ne, heilen, grünen Greenfield-Welt dann natürlich vielleicht auch ein bisschen.
Ja, so fünf Netze, alles ganz schick, ne? Also 5 oder bis 10, keine Ahnung, in unserer neuen Welt. Und die müssen wir jetzt koppeln mit 25, 30 Netzen auf der anderen Welt, die wir eigentlich.
Wir werden sie auch los.
Es wird gut.
Alles wird gut. Hoffentlich auch bei meiner Exchange-Stack. Ich hatte ja auch noch einen kleinen Aufleger. Ich prügel mich zurzeit mit einer Exchange-Stack. Wir haben eine ziemlich große Exchange-Stack. Die
aber nicht mit der gesamten DAC.
Nee, nur mit eigentlich einem Server und zwei Datenbanken, die dieser Dreckserver schlicht und ergreifend nicht seeden will, stellt sich nämlich da so dar, dass dann nach 30, nach 70 von 2,4 Terabyte, also nach 30 oder 70 Gig von 2,4 Terabyte, der Replication Service einfach verreckt.
Du musst dazu sagen, das lief bis vor einer Weile.
Genau, es lief ganz normal. Bis vor ein paar Wochen total stabil, also auch in all der erdenklichen Kombinationen und Kiste aus und kaputt und Server abgestürzt und hin und her, das Ding kam immer wieder, überhaupt keine Frage. Nachdem da eine ranzige CrowdStrike Falcon-Version drauf war, ist da irgendwie Essig und wenn ich, also ganz
aber jetzt ist die runter und es ist immer noch Essig.
Ja genau, oder? Es ist runter und es ist immer noch hässlich und ich finde das auch komisch, dass man dieser Replication Service da einfach auch einen Watson schmeißt, weil er irgendwie zu viel Speicher zieht und ich musste da komische Registry-Einträge setzen, so für Max Mem pro Datenbank und Limit und hin und her.
Mal gucken. Musstest du das schon mal machen in deinem Leben?
Nein. Also
schon seltsam genug.
Du kannst mir erzählen, was du willst, aber eigentlich seit Exchange 2010 ist DAC, also Database Availability Group, eigentlich so rotzerobust. Also
ja,
ich hab's noch,
das Schlimmste,
ich
was mir hier passiert ist, okay, du hast wirklich, weil halt die Replay-Logs zu groß waren und es hat einfach nicht mehr funktioniert, dann hast du halt weggeworfen die Kopien und hast sie neu gemacht.
Ja, genau.
Ja, dann hat der da lustig geseedet und dann war alles wieder schick. Also das war so der Worst Case, der passiert, oder?
Und das machst du und dann ist alles wieder schick. Dann ist die Welt wieder schön. Mhm. Aber nein, in dem Fall nicht. In dem Fall nicht. Ja, wir haben heute Morgen auch gemacht. Wir haben heute Morgen dann die Kopien weggeschmissen und gesagt, okay, komm hier, wir machen einfach neu. Mhm. Nö, wieder. Ne? Paar Gig macht er und dann bricht er wieder ins Essen. Und wir können den Finger noch nicht so ganz drauflegen. Wir werden morgen noch einen verzweifelten Versuch starten, weil danach fängt das dann wirklich dann hässlich zu werden. Weil wahrscheinlich werden wir dann irgendwann dann doch Downtime brauchen und die beiden Datenbanken, die wir da überhaupt nicht geseedet bekommen.
Genau das, was man versucht zu vermeiden.
Ja, also es gibt die Möglichkeit, Datenbanken auch offline zu seeden. Und offline seeden heißt, du nimmst die aktive gemountete Datenbank, machst die Umlaufprotokollierung aus, die du in der DAG typischerweise anhast, dismountest die Datenbank, kopierst EDB und logs auf den anderen Server, mountest die Datenbank wieder und ja, hoffst dann, dass die Datenbank da wieder hochkommt.
Ja, und nicht nach irgendwie 3 Stunden wieder das Ganze auf die Nase fliegt.
Ja,
ne?
Es dauert ja nicht mal 3 Stunden. Also wie gesagt, so zwischen 30 und 70 Gig, also typischerweise nach 10 bis 30 Minuten hat das Ding dann immer ins Essen gebrochen. Die Server sind im gleichen Netz, ja, da ist auch keine Firewall zwischen, die laufen im gleichen Datacenter. Ja, also ich kenne ähnliches Verhalten, das habe ich vor Jahren mal erlebt, wenn dein Backend irgendwie am Sack ist. Ja, also wenn du irgendwie ein Storage hast, was extrem hohe Latenzen hat, extrem hohe Last hat, wenn der Replication Service dann wirklich über Minuten kein Commit für die Datenbank hinbekommt, dass er sich wegschmeißt. Der schmeißt sich dann aber auch, und das ist auch dokumentiert, in einer Form weg, dass er halt erst diesen Dienst wegschmeißt und dann einen Bluescreen schmeißt.
Ach.
Ja, dann kommt der Server wieder hoch und versucht es erneut. Das haben wir jetzt in der Form noch nicht gehabt. Also mal gucken. Aber ja, Exchange und mich verbindet da eine innige Hassliebe. Ich komme nicht umher, das immer wieder in diesem Podcast zu betonen. Also wenn ihr Leute für Exchange-Projekte braucht, ruft mich nicht an.
Ja, mich auch nicht, weil im Zweifelsfall krallt der Patrick sich das und sich dann wieder zu beschweren, dass er alle Exchange-Projekte machen muss.
Nein, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr.
Ich glaub dir nicht.
Meinst du, das ist so eine Selbstkasteiung? Ich weiß es nicht.
Ja, das weiß ich auch nicht. Das musst du dich vielleicht mal fragen.
Aber nicht heute.
Aber nicht heute. Heute ist genug.
Heute ist genug. In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt weiterhin Microsoft treu. Ja, die machen ganz ordentliche Sachen.
Wenn ihr wollt. Also ist ja jedermanns eigene. Aber ich.
Genau.
Ja, wir sehen das halt entspannt, so, wie wir beschrieben haben, ausführlich.
In diesem Sinne, bleibt
macht
uns treu.
Gut.
Habt
Dankeschön.
Spaß. Schickt uns, guckt in die Shownotes rein, und wenn ihr Sticker haben wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. In diesem Sinne,
macht's gut.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.